Ricky Gervais, ich habe ihn ja live gesehen, finde es cool. Ich mag es wirklich gern, aber zum Teil finde ich es einfach zu.
Und der Orson Welles war wirklich blonzenfett und hat diese Werbung gedreht.
Und die ist so ausgestrahlt worden.
Nein, man sieht nur zwei so Takes und es ist so geil, es sind so zwei Komparsen. Es ist wirklich, die haben so diese Champagnerflaschen, da haben die genau gewusst, was sie machen müssen. Er war so, das ist Champagne. Das ist wirklich
so bei ganz vielen jungen Comedians oder Kabarettisten auch.
Dass man böse ist?
Also ja, Tisch, ja, mega. Also ich finde, es gibt schon ein paar, wo ich denke so, boah, das ist einfach wirklich derb. Wo nur noch. Und ich habe dann gedacht, ich glaube, ich gehe in die Gegenrichtung, ich versuche möglichst gar keine Kraftausdrücke zu verwenden. Mhm.
Willkommen bei einer neuen Folge des TV-Media-Podcasts, erste Reihe fußfrei, zu Gast Thomas Maras.
Ja, danke für die Einladung, dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, du bist nämlich wieder da, weil es gab einen ersten Versuch, den habe ich versaut mit dem Ton irgendwie.
Ja, versaut finde ich jetzt zu arg. Es ist ein neues Medium für euch und ihr probiert was aus und man muss es unterstützen. Jugend forscht.
Vielen Dank für den zweiten Versuch. Bevor wir über Film sprechen, weil das ist ja soll ein Film-Podcast sein, du hast ein Solo-Programm, Maras First. Ja. Und hast jetzt schon ein paar Vorstellungen gehabt? Erzähl ein bisschen was.
Ja, ich habe am 15. Jänner Premiere gehabt und jetzt habe ich schon 6 oder 7 Vorstellungen gespielt. Mhm. Und es läuft wirklich gut, muss ich gleich auf Holz klopfen. Es läuft wirklich gut, ich genieße es gerade mega. Also vor allem, weil es halt so, wie soll ich sagen, es macht mich so unabhängig, relativ, also verhältnismäßig unabhängig zu allem, was ich bisher gemacht habe, weil halt niemand mitredet und niemand jetzt da einwirken will unbedingt und so. Und das ist wirklich cool. Also ich gehe da raus und sage die Sachen, die ich will und den Leuten gefällt es weitestgehend, behaupte ich mal.
Und du hast keinen Niavarani auf der Bühne, weil du hast ja mal mit dem Niavarani zusammen.
Also es ist schon ewig her. Das war vor deiner Zeit, da warst du noch ganz, warst noch in der Volksschule, glaube ich. Es ist fast 20 Jahre her jetzt. Ja. Und da habe ich mit dem Nia in seinem Solo eigentlich damit gespielt, ja.
Und jetzt hast du einen bei dir auf der Bühne? Nein, du bist alleine.
Nein, ich habe niemanden bei mir auf der Bühne. Ich habe, aber nicht, weil ich will einfach nicht teilen, will die Gage nicht teilen. Nein, aber ich dachte, ich will das wirklich allein probieren und auch super reduziert. Ich habe eigentlich nur einen Hocker und eine Wasserflasche und sonst nichts. Und auch keine Toneinspielungen. Ich wollte wirklich super reduziert halten, um zu schauen, was passiert. Wen interessiert das, wenn ich was sage und so. Also mal schauen.
Ja. Und für die es nicht gesehen haben, Maras First, da denkt man natürlich gleich an America First. Ist es politisch?
Es ist, also eigentlich nicht wirklich, muss man ganz offen. Ich habe natürlich überlegt, eben angelehnt an America First und ich wollte mich ein bisschen abarbeiten an dem Thema Egoismus, weil ich finde, dass das so ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft ist oder ist eine Wurzel von vielen Problemen. Und ich habe geschrieben, es ist sehr auch First vielleicht, es ist sehr autobiografisch, also ich rede sehr viel über mich, also zuallererst. Politisch ist es halt ein bisschen, ich habe das dann versucht, ich habe ganz viel geschrieben und auch wieder weggeschmissen und auch ausprobiert, was so gesellschaftskritisch oder auch jetzt aktuell kritisch ist und so. Und ich habe dann gemerkt, so erstens, ich weiß nicht, ich wollte halt unterhalten oder ich will unterhalten und ich habe das Gefühl, die Leute werden nicht zugekübelt rundherum, also Social Media, wo auch immer, Nachrichten, mit allem, was halt passiert in der Welt. Also ich glaube, wir waren noch nie so informiert wie heutzutage. Und wenn ich dann auch noch auf der Bühne stehe 2 Stunden und die Leute zahlen 30 Euro dafür und ich erkläre ihnen dann, wie die Welt funktioniert, das ist dann, glaube ich, überschaubar sympathisch. Und ich rede sehr viel über mich und wenn ich mir denke, man könnte was anders machen, dann rede ich zuallererst darüber, was ich anders machen kann. Mhm. Also und es hat ein bisschen eine Message oder einen Kern, aber jetzt nicht übertrieben. Ich glaube, da können andere das viel besser als ich, glaube ich auch.
Wie lange hast du geschrieben und weil du gesagt hast, umgeschrieben, wie oft ist das passiert? Gags ausprobiert?
Ich habe so 3, im Kabarett Niedermayer habe ich 3 Ein-Stunden-Termine gehabt im Herbst. Und das ist ganz cool, weil da habe ich wirklich sehr viel ausprobiert und mich auch ausprobiert. Mhm. Weil es ist schon ein anderer Sport irgendwie, so allein auf der Bühne. Mhm. Und da habe ich schon einiges an Material, sage ich mal, probiert und wieder verworfen, weil halt dann, also es gibt wirklich wenige Sachen, die schlimmer sind, als wenn du auf der Bühne stehst mit irgendwas, was du selber geschrieben hast, wo du denkst, es ist urlustig und 100 Leute machen so nein, also, und lachen nicht einfach Und es ist die lauteste Stille, die du dir vorstellen kannst.
Das ist echt stelle ich mir schlimm vor.
Das ist wirklich schlimm. Und da habe ich halt einiges ausprobiert. Und in Summe würde ich sagen, ich habe vor eineinhalb Jahren damit angefangen zu entwerfen und so ein bisschen zu kritzeln und jetzt das letzte halbe Jahr dann intensiv eigentlich. Mhm. Okay. Ich bin am letzten Drücker Arbeiter immer schon gewesen. Immer so, morgen Schularbeit, na, dann sollte ich jetzt mal und so. Das war immer schon so, leider.
Da waren da Sachen dabei, wo die Leute nicht gelacht haben, wo du gedacht hast, wie gibt's denn das, dass die das nicht lustig finden?
Schon auch. Also es ist total ich weiß, es ist schon absurd manchmal. Bei manchen Sachen denke ich mir schon, okay, da habe ich ein Gespür dafür, dass es witzig ist und das ist auch dann recht witzig. Mhm. Und manche Sachen habe ich halt auch so ein bisschen so, weiß nicht, ausprobiert, wo ich mir gedacht, okay, ich habe zum einen so eine Sache gehabt, wo ich dachte, ich sage was recht Sexistisches und drehe das dann und versuche mich dann als Feministin zu zeigen, die feministische Seite halt zu twisten. Und das hat halt gar nicht funktioniert. So. Das war wirklich so ein bisschen so, was? Also wir glaube ich auch verwirrend einfach. Es war nicht so wahnsinnig witzig und verwirrend. Und da waren Leute so, hä? Was jetzt? Weiter. Ja, und das habe ich auch dann, das gibt es jetzt nicht mehr. Okay. Schicke ich dir gerne als E-Mail, wenn du willst. Danke.
Ja, wir werden das veröffentlichen.
Kannst du für die Weihnachtsfeier, für die Ansprache von der Weihnachtsfeier vielleicht?
Sehr gerne. Reden wir kurz über Film. Du hast in vielen Filmen und Serien mitgespielt. Zuletzt vor allem aufputzt ist, das müssen wir erwähnen, über 400.000 Besucher, 430.000
vielleicht sogar. Über 450, glaube ich, ne? Weil er jetzt ja 450. Quasi wirklich offiziell der zweit erfolgreichste österreichische Kinofilm ist. Also ich glaube, was war das, Müllers Büro und Poppitz, glaube ich, war auf 3 und 4 und die waren sehr knapp beieinander. Und absurderweise hat der Film die auch noch überholt, also oder eingeholt. Und das ist echt, also es war echt überraschend, weil ich habe mit dem Gary Seidel.
Du spielst den besten Freund in der Weihnachtskomödie?
Genau, ich spiele den Bertel, den besten Freund und ich bin ja mit dem Gary sehr, sehr eng. Und wurde wahrscheinlich auch deswegen besetzt, weil sonst hätte es wahrscheinlich irgendwie ich bin wirklich sehr eng, ich habe seinerzeit schon mit ihm das Bühnenprogramm eigentlich entwickelt und Regie gemacht beim Bühnenprogramm und es war immer irgendwie logisch, dass das, wenn das mal verfilmt wird, das so oder immer der Wunsch, sagen wir mal so, weil logisch ist ja übertrieben, aber und dann haben wir so geredet im Vorfeld, ja, was glaubst du, wie das ankommt und so, und ich sage so, du, in Österreich, alles was sechsstellig ist, wäre super, wäre wirklich super. Und dass der jetzt so absurd durch die Decke geht, ist wirklich verrückt. Muss man oft. Also ich habe letztens ja jemanden getroffen und nach der Vorstellung habe ich ihn angesprochen. Ich war schon achtmal habe ich den Film im Kino gesehen. Denke mal, ja gut, das ist allerdings wirklich
ein echter Fan.
Ja, so kann man es auch sagen. Ja, aber und da gibt es vielleicht mehrere Leute, die öfter drin waren. Aber nichtsdestotrotz, also es ist ein Mega-Erfolg.
Ja, in Hollywood würde man sagen, da muss jetzt natürlich sofort die Fortsetzung rausgeschossen werden. Gibt es da Ideen, Bestrebungen?
Es gab tatsächlich, glaube ich, Fortsetzungsideen auch. Das haben wir auch besprochen und ohne zu viel verraten zu dürfen. Der Gary und ich arbeiten jetzt an einer anderen Idee, gerade eher auch mit der Gepard Productions, die das Film gemacht haben, also mit der Produktionsfirma. Und das ist jetzt keine richtige 1:1 Fortsetzung, die Idee, aber es wäre so ein ähnliches, wie soll ich sagen, so, also geht nicht um Weihnachten und kein, nicht noch einen Weihnachtsfilm, weil ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, dann hängt man sich noch mehr an dieses, wie hat es geheißen, Palmenbaum.
Single Bells,
genau. Mhm. Und dann dachte ich mir halt so, ja, weiß ich nicht, dann so, also meine Meinung, ja, der Gary und ich haben eh schon letztes Jahr, eigentlich schon vor dem Film, haben wir andere Ideen, haben wir schon vor Jahren mal eine Filmidee gehabt, für die sind wir jetzt aber beide zu alt. Und jetzt haben wir das versucht, so ein bisschen zu revitalisieren und da gehen um drei Paare, die auf Urlaub fahren und die dann sich finden und zerfleischen und wiederfinden und so, also mal schauen, das ist jetzt gerade so ganz frisch, also mal schauen, wie das...
Gibt es ein Casting, also abgesehen von euch?
Das gibt's, nein, also es gibt noch nicht einmal ein Buch, aber es gibt jetzt mal eine Idee und wenn wir halbwegs talentiert sind, gibt's bald ein Buch, hoffentlich, und dann wird das hoffentlich, wenn alles gut geht und die Förderstellen uns geneigt sind, auch produziert werden können.
Naja, bei dem Erfolg des
es ist halt super schwierig, das Förderwesen, weil halt, glaube ich, ganz viele Leute was machen wollen und dann ist die Mittel begrenzt sind und dann muss man schauen. Also das ist, ich verstehe das auch, dass es ein schwieriger Job ist, aber mal schauen, mit dem Rückenwind von Aufputz ist vielleicht, haben wir da gutes Wetter.
Ja. Ich habe dir vorhin ein paar Fragen geschickt. Drei Lieblingsfilme wollte ich von dir wissen. Die ja. sollst du jetzt nicht gleich alle rausschießen, sondern nach der Reihe vielleicht mhm. erst. Was wäre der erste, den du nennen würdest?
Ich hab dir drei Filme geschickt, die ich wirklich, die mich immer wieder beschäftigen, die ich auch öfter gesehen habe, zum Beispiel Interstellar. Mhm. Christopher Nolan Film, den mag ich. Ich mag nicht alle Christopher Nolan Filme. Ich bin schon ein Fan, aber jetzt nicht. Ich meine, manche Filme finde ich einfach zu um die Ecke. Mhm. Aber gerade Interstellar hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also aus mehreren Aspekten. Zum einen, weil er halt diesen Anspruch gehabt hat, im Buch möglichst wissenschaftlich, soweit man das jetzt weiß, wissenschaftlich korrekt zu sein. Das finde ich ja super. Ja, dass so ein Science-Fiction-Film in Anführungszeichen, wie soll ich sagen, echt sein will, soweit es geht. Dann ist, finde ich, hat der einen der besten Scores, die es gibt. Also ich finde, Hans Zimmer hat sich da nochmal, also der ist mega, finde ich, die Musik zu Interstellar ist sensationell. Und trotzdem dieses abstrakte Thema mit dem Wurmloch und Ding und das so, ist es halt im Kern eine mega emotionale Vater-Tochter-Geschichte. Ich finde den immer noch berührend, auch wenn man am Schluss dann tatsächlich ein bisschen, finde ich, so ein bisschen mitgehen muss mit der Erzählung von diesem, keine Ahnung, die Liebe überschreitet das einzige, alle Dimensionen und so. Also da muss man, ja, aber es dürfte wissenschaftlich korrekt sein. Nein, aber ich finde es einen Megafilm. Und was ich auch so geil finde beim Interstellar ist tatsächlich, dass der ja spielt in einer Zukunft, Dystopie würde ich gar nicht sagen, aber in einer möglichen Zukunft. Und was ich total mag und auch beim Schreiben oft so die Challenge finde, ist, dass du so in einen Kosmos erzählst oder so, eine Welt erzählst, ohne dass du es beschreibst und du spürst einfach viel mehr, was da passiert ist. Du merkst irgendwie, ja, okay, da war scheinbar irgendwie ein Krieg, da gibt es indische Drohnen und ja, irgendwie. Und das ist, ich finde, das macht es urstark. Du kriegst so eine Welt mit, ohne dass sie erzählt wird, also wird erzählt, aber ohne dass sie aufgesagt, also darüber geredet wird. Und das finde ich auch super stark bei dem Film, ja.
Freust du schon auf die Odyssee oder?
Ja, tatsächlich schon. Also ich bin, ich habe mal vor Jahren tatsächlich, habe ich ein Theaterstück gemacht, die Odyssee, eine Komödie auf die Odyssee, eine Abkürzung hat das geheißen, es ist leider ziemlich gefloppt.
Echt?
Ja, es war mega gefloppt, war ein mega Flop. Wirklich, habe ich echt dran gekiefelt. Aber ich mag den Stoff total gerne. Ja. Und ich bin super gespannt, was er macht. Also ich bin echt super gespannt auf den Film. Also ja, also ich meine, ich fand auch Oppenheimer fand ich cool. Tenet, ja, fand ich nicht. Deshalb, der hat mich ein bisschen rausgekickt. Ja. Ja, ich weiß nicht. Das fand ich, Inception fand ich eigentlich auch zu. Ich weiß nicht. Also es gibt so die, ja. Aber sonst Nolan mega, mega Filmmacher, finde ich. Ja.
Zweiter Film? Zweiter Lieblingsfilm?
Was habe ich noch geschrieben? Ich habe geschrieben, glaube ich, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Mit Sam Rockwell.
Mit Sam Rockwell und Woody Harrelson und Frances McDormand. Das ist, den mag ich total, weil ich habe mir am Anfang gedacht, was ist denn das für ein Kacktitel unter uns? Ja. Und ich dachte, was ist was?
Aber einer, so, wo man hinhört.
Ja, irgendwie schon. Und gleichzeitig denkst du, Titel, Beistrich, was? So. und dann hat halt der ich glaube, der war sehr Oscar-prämiert. Und dann dachte ich mir, okay, da muss ich reinschauen. Und der ist, ich finde den so mega gut erzählt. Es geht mir nicht so mega gut erzählt. Erstens diesen ganzen Woody Harrelson-Bogen, also diesen Sheriff, den es da gibt. Und der halt da quasi dem die Schuld gegeben wird, dass dieses Verbrechen an der Tochter nicht aufgeklärt wird, über diese Plakatwände eben. Und allein schon wie der Film beginnt, halt, du sagst einfach nur diese Plakatwände und dann mit dem so einem Rockwell, der da dran vorbeifährt. Und dann wird das thematisiert und dann weiß ich nicht, dann spürst du halt so dieses, und das finde ich halt super, weil es so ganz atypisch erzählt wird, du merkst einfach so, dieser Sheriff, der wollte das lösen und er scheitert halt dann daran, dass es halt manchmal einfach keine Lösung gibt. Und da gibt es halt eine Szene auch drin in dem Film, eben mit der Frances McDormand und mit Woody Harrelson, wo sie, und das finde ich so eine wirklich eine geniale Szene, wo ich immer neidisch werde, ob ich, dass man sowas mal schreibt, weil da gibt es dieses im Verhörkammerl, ja, verhört der Sheriff, nicht verhört, er befragt sie einfach und sagt halt zu Frances McDormand, sie soll aufhören mit diesen Billboards, und er kann auch nichts dafür und so. Und es gibt so eine komische, sehr zynische Schmähebene zwischen den beiden. Und man weiß irgendwie, dass der Woody Harrelson, dass der krank ist. Mhm. Und in diesem Gespräch halt, dann hustet er also Blut ins Gesicht. Ja. Mhm. Und plötzlich wird das so super existenziell. Mhm. Und sie kriegt auch so was total Mütterliches in der Sekunde. Und dann finde ich das so, das fand ich dann so, das finde ich so cool, wenn du, also zum Spielen ist es halt sensationell, glaube ich, als Schauspieler, aber du halt so eine, ich weiß nicht, ich finde es total berührend, wenn ich darüber rede. Und es hat so eine, zeigt so Facetten von Figuren in einer Szene, wo du sofort merkst, wow, cool. Also das ist eine der Sachen.
Ich fand den Bogen von Sam Rockwell fand ich auch gut.
Ja.
Vom Vollidioten dann doch noch zu einem fast schon netten Kerl wird.
Ja, voll. Also ich finde ihn super Schauspieler, ich mag den urgern. Und ich fand es gerade in dem Film, wo er halt so diesen, wie man sich halt vorstellt, ich kenne Amerika nicht so gut, aber diesen Südstaaten-Rassisten halt spielt und diesen Hillbilly, wie man halt sagen würde, wahrscheinlich. Mhm. Und dann auch was total Menschliches kriegt. Also die zwei Figuren, die sich mega hassen zu Beginn, dass die dann am Schluss fahren und diesen vermeintlichen Verdacht, ohne was zu spoilern, jetzt da aufsuchen wollen. Also das finde ich super. Das ist so cool gemacht. Und auch so dieses, kann man ja sagen, dieses leicht Unterbelichtete, dieses Dümmliche, was er da spielt. Und also es ist echt ein super Film. Den mag ich urgern.
Ja, stark, ja. Und der dritte?
No Country for Old Men. Es ist, ich merke gerade, das ist eher wirklich so ein amerikanischer, aber es ist ein Megafilm. Ich meine, es war wirklich schwierig, drei Filme zu nennen, weil es gibt ganz viele Filme, die ich wirklich sehr mag. Aber No Country for Old Men, weil ich das auch so einen Mega-Schauspielerfilm finde. Also Josh Brolin und auch Javier Bardem und so. Ich finde das auch wieder Woody Harrelson, lustigerweise.
Stimmt. Kurze Rolle.
Kurze Rolle, wird auch wieder
mit der Mitte vom Film
gekillt. Und ich weiß nicht, ich finde, der fängt das so gut ein und ich finde, es ist einer der besten Coen Brothers Filme. Ich mag die schon gern, aber auch nicht alles. Natürlich Big Lebowski, die auch nennen
kann. Das
ist ein mega Film natürlich. Ja. Ist auch lustiger. Ja. Ich liebe Big Lebowski. Und No Country for Old Men, ja. Ich finde halt auch, weil, und das ist halt super stark, weil gerade wenn man so viel redet oder halt immer mitkriegt, okay, es gibt diese Drehbuchformel und ja, jeder Film funktioniert eh gleich und hin und her. Mhm. Und dann finde ich halt super, wenn diese Filme überraschen. Und das ist halt, No Country ist halt auch so ein Film, wo du denkst, hey, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Oder Tommy Lee Jones ist ja auch dabei, ja, also mega, ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt genau 7 Worte, die in dem ganzen Film gesprochen werden, übertrieben jetzt. Und er war so dicht. Ich finde ihn wirklich so dicht. Mir hat letztens jemand erklärt, weil ich so geschwärmt habe mit dem Film. Und er sagt, ja, No Country for Old Men. Ich habe hier bei Dennis schon aus wie ein Vollidiot. Ich meine, sag ich, Alter, aber er spielt das ja mega. Ja. Mega, ja, abgesehen von der Frisur jetzt. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass das irgendein Psychologe gesagt hat, dass das eine sehr, sehr, sehr realistische Darstellung eines Psychopathen sein soll, die er da geliefert hat. Mhm. Absichtlich, gruselig, unabsichtlich, keine Ahnung. Es ist wirklich gruselig, ja, dieses Unempathische, dieses Kalte, dieses Nüchterne. Und was ich auch so cool finde, das habe ich letztens auf Social Media gesehen, haben sie so gezeigt, so gegen so Easter Eggs, aber so Sachen, die dir nicht auffallen, so wenn er halt, ich weiß, was war das am Schluss, wenn er aus dem Haus kommt, nachdem er bei der Frau war, der Javier Bardem, und sich dann auf die Füße schaut, so halt, weil man dann immer nicht weiß, hat er es jetzt umgebracht oder nicht und so. Yeah. Und dann haben die gesagt, schaut, ob er ins Blut gestiegen ist, weil er nicht ins Blut steigen will, weil man Woody Harrelson hat auch die Füße hochgelegt, bevor er ihn erschossen hat und so. Und dann kontrolliert er, ob er kein Blut an den Füßen hat. Und dann, okay, witzig. Und das ist halt, und das denkst du dir dann, okay, das, auch wenn du so selber Filme gedreht hast oder vor der Kamera gestanden bist, denkst du dir, okay, ja, das war sicher kein Zufall, dass sich der jetzt auf die Füße schaut oder so. Mhm. Ja, das muss natürlich irgendeine Message haben. Aber wenn du es normal schaut, unter Anführungszeichen, merkst du das gar nicht. Mhm. Und ich mag diesen Film mega gut. Mhm. Und es war, glaube ich, der erste Film, wo ich Josh Brolin so richtig am Schirm, ich glaube, den habe ich vorher noch nie so gesehen.
Ja.
Und dachte, was ist das für ein Orga-Typ eigentlich? Ja. Ein mega Orga-Typ.
Ja, aber erst dann zum Schluss ist einfach tot. Ja, also, ist ab, er bekommt nicht einmal eine heldenhafte Abschiedsszene,
ja,
sondern.
Nein, das ist vorbei. Das ist ja das Coole. Es ist ja auch bei Three Billboards ein bisschen so, dass du halt, und das ist super stark, wenn du halt so die starke Figuren rausnimmst mittendrin.
Ja.
Beim Schauspiel nach. Das ist ja immer so die Frage, wer ist die Hauptfigur von so einem Film, ja?
Nur gibt es drei, glaube ich, bei dem Film gefühlt. Ja. Ja. Weil du vorher gesagt hast, die Drehbuchformel. Letztens hat irgendwie Matt Damon, vielleicht hast du das mitgekriegt, gesagt, dass Netflix, hat diesen Film mit Ben Affleck gedreht für Netflix, The Rip, und da hat er irgendwie auch sinngemäß drüber geredet in einem Podcast, dass die eh alle gleich sind bei Netflix. Also du musst irgendwie bestimmte Sachen unbedingt mitnehmen und alles immer dreifach erklären, weil die Leute immer so konzentriert sind. Merkst du das auch? Findest du das auch, dass die vor allem seit Netflix viele Filme gleich ablaufen?
Naja, ich weiß nicht. Also was es ja bei Netflix angeblich gab oder so, das habe ich jetzt aber nicht aus erster Hand, ist es ja, dass es ja so, wie soll ich sagen, irgendwelche Algorithmen-Themen vorgeben, die angeblich wahnsinnig ankommen würden oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass es in Amerika so funktioniert. Was es auch gibt, das habe ich bei uns aber auch noch nicht so mitgekriegt, dieses, ich weiß nicht, wie nennt man da den Fachbegriff jetzt, ebenso wie du sagst, ja, ich glaube, Second Watchability, nein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, jetzt wurscht, aber jedenfalls, dass du es halt so schreibst, ja, dass du so schreibst oder so drehst, dass ein Film so funktioniert, dass du nebenbei am Handy noch was spielen kannst oder so. Damit, nein, es ist total absurd, weil du halt schaust halt hin und wenn du dann hinschaust, dass du wieder mitkommst. Und nicht, dass du halt eine Serie schaust, wo dann 10 Sekunden am Handy warst und sagst, ah, worum geht es jetzt, das weiß ich gar nicht mehr, dann lasse ich das jetzt, ja, und das kickt dich heraus. Und das ist halt ernüchternd, ja, weil alle Serien oder ich sage jetzt einmal, oder Filme auch, oder ich bin ein großer Serienfan auch, die halt gut sind, die und halt vor allem auch horizontal erzählt sind, also so die großen Geschichten sind, der versucht ja möglichst kreativ zu erzählen. Und sowas killt dich halt, wenn er sagt, ja, erklär noch mal, dass das die Ex-Frau von dem ist. Das musst du mindestens noch zweimal sagen in der Folge. Sonst denk mal, Alter. Ja, weil das ist das, und dann machst du halt das Publikum dumm und das geht halt dann auf Kosten der Geschichten.
Aber andererseits, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, wenn du daheim schaust wahrscheinlich auch immer wieder aufs Handy, oder? Nebenbei, oder? Wie ist das bei dir?
Ja, es kommt echt davon, was ich schaue. Also es gibt schon Sachen, die schaue ich einfach gern konzentriert. Und manche Sachen, also ja, weiß ich nicht, dann nicht so konzentriert. Aber wenn ich was, also blöd ist halt, wenn ich halt einfach so da sitze und irgendwas läuft halt oder so, dann schaue ich halt auch so halb aktiv. Aber wenn ich mich hinsetze, um was zu schauen, dann schaue ich schon.
Ja. Schaust du eigentlich deine eigenen Sachen auch?
Selten. Also ich meine, mittlerweile geht's, aber früher habe ich mich selber überhaupt nicht sehen können. Jetzt denke ich mir immer, alle anderen sehen mich auch so, warum soll ich mich so anschauen? Ich weiß, ich schaue es eher, es kommt drauf an. Ich weiß nicht, jetzt beim Kabarett auch nehme ich fast jede Vorstellung mit, um nochmal reinzuschauen, weil man vergisst dann während dem Spielen und denkt sich, ah, warte, da habe ich irgendwas gesagt, das war lustig oder ah, das lasse ich weg oder so. Okay. Und dann schaut man nochmal hin und dann scrollt man sich das durch und schaut, ah, was war da, wie war die Reaktion? Wie habe ich das da gesagt?
Ja. Oder so. Wenn wir über Humor auch reden, Lieblingskomödien, wie schaut es da aus? Über was lachst du gern, außer Big Lebowski?
Ah, ja, Big Lebowski ist schon super genial. Was ich wirklich gemocht habe, sind die Simon Pegg Sachen, fand ich sehr cool, zum Beispiel. Das habe ich sehr gemocht.
Also diese Trilogie, oder? Gab es ja
Shaun of the Dead. Genau, mit Nick Frost, genau. Und World's End war das und dann noch
der Kopffilm.
Der Kopffilm.
Ja. Hot Fuzz.
Nein, das fand ich super lustig.
Kennst du den deutschen Untertitel von Hot Fuzz?
Nein.
Zwei abgewichste Profis.
Ah ja.
Nicht gewusst hast.
Nein, das habe ich lustig, hat sich mir nicht erschlossen. Aber ich habe mich tatsächlich auf Englisch geschaut. Bin ein großer Freund davon, wenn ich es verstehe, dass ich aufs Englisch schaue. Ja. Das fand ich sehr lustig. Fleabag fand ich auch sehr lustig zum Beispiel. Fleabag hat mir sehr gut gefallen. Ja, die Serie, ja.
Also britisch?
Ja, mag ich eher gern britisch. Mag ich sehr gern. Ja, weiß ich nicht warum. Ich fand auch zum Beispiel das britische Office lustiger als das. Ja. Oder lustiger, weiß ich gar nicht.
Ärger, oder? Noch ärger, oder?
Ach Gott, es war... es war auf jeden Fall frischer, so wie es rausgekommen ist. Jetzt, wenn man sich das anschaut, denkt man sich so, ja, also okay, aber manche Sachen sind halt einfach so mega witzig, Ricky Gervais. Wobei ich ihn manchmal zu arg finde.
Ja, ich auch.
Also ich finde ihn manchmal, ich mag es, aber es war auch so eine Frage jetzt beim Kabarett machen zum Beispiel. Ja. Weil ich jetzt privat manchmal schon recht bissig und zynisch bin und dann dachte ich mir, okay, will ich auf der Bühne das auch so sein? Und ich habe das dann eigentlich, weil die Tendenz geht extrem dahin, finde ich, so bei ganz vielen jungen Comedians oder Kabarettisten auch.
Dass man böse ist?
Und ja, zynisch, ja, mega. Also ich finde, es gibt schon ein paar, wo ich denke, so, boah, das ist einfach wirklich derb. Und wo nur noch, und ich habe dann gedacht, ich glaube, ich gehe in die Gegenrichtung, ich versuche möglichst gar keine Kraftausdrücke zu verwenden. Also, und das, ich weiß nicht. Das habe ich vom Eck, glaube ich, das. Der Klaus sagt immer, also wenn jetzt Scheiße die Point ist, dann ist es kein Point. Also, nur wenn du Scheiße sagst. Also, und das, dann musst du, wie soll ich sagen, musst du dich mehr anstrengen. Und da hat er, finde ich, total recht. Also, wenn es jetzt nur noch geflucht wird. Ich weiß nicht, ich mag es nicht. Und beim Ricky Gervais, ich habe ihn ja live gesehen, Ich finde es cool, ich mag es wirklich gern, aber zum Teil finde ich es einfach zu arg.
Zu krass, oder?
Ja, ich habe ihn auch gesehen in Wien. Ja, hast du gesehen? Ja. Ich weiß nicht, ich finde es zu arg, ja. Mit dem würde ich nicht auf die Bühne gehen wollen. Ich denke mir so, na, wenn es jetzt nur noch um Kant und Dinge, dann denke ich mir, na,
was denn? Aber witzig war es auch.
Es war total witzig. Müssen. Manche Sachen waren wirklich witzig, aber ich weiß nicht. Ich fand ja lustigerweise Afterlife, ja, die erste Staffel, fand ich so mega gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und jetzt hat ihn Netflix mit den Tausenden vor den Computer gezwungen und hat gesagt, schreib noch ein paar Staffeln. Und die erste Staffel fand ich einfach wirklich gut. Und dann die letzte, ich konnte das nicht mehr anschauen, mit dieser Psychologenfigur, die er da hineingebaut, wo ich mir denke, was ist, oder dieser komische Freund auch, den er da hat, fand ich einfach nur noch, ich fand es nur noch krass und irgendwie, ich weiß nicht. Das hat mich total rausgekickt.
Wo wir schon bei krass sind, was ist mit Horror? Eine meiner Lieblingsfragen ist, was war dein allererster Horrorfilm? Jeder von uns hat schon welche gesehen. Also, was war dein erster?
Allererster Horrorfilm. Also richtiger Horrorfilm, glaube ich, war damals... Also ich habe den Weißen Hai viel zu früh gesehen. Also viel zu früh.
Wie alt warst du?
Ich... 8 wahrscheinlich.
Okay, so. Das ist früh, ja.
Also,
du traust dich auch noch ins Wasser.
Wann geht sich das aus? Wann war denn da rausgekommen? 75? 76? Ja, das geht sich aus. Und der wird ja schon in Österreich gewesen sein. Ja, ich glaube, ich habe den damals, und habe ich geträumt davon, vom Weißen habe ich schlecht geträumt. Oder 9. Ja, habe ich im Bett davon geschwommen. Und ja, wirklich arg. Und aber als klassischen Horrorfilm vielleicht dann Exorzist oder Tanz der Teufel oder sowas.
Das
habe ich gesehen, ja.
Auch schon wild, muss man sagen. Ja,
Tanz der Teufel war super arg. Ja. Also da war ich auch viel zu jung noch.
Wie alt warst du da?
Boah, ich weiß nicht. Es war so eine Zeit, es war so die große VHS-Kassettenzeit. Und wir haben ja, haben wir da schon einen Videorekord? Weiß ich gar nicht. Aber beim Freund. Das ist der Klassiker, das schaust du immer beim Freund.
Ja.
Tanz der Teufel.
Also Teenager wahrscheinlich, oder?
Ja, irgendwas so, sicher 10, 11, 12. Also auch.
Also der ist völlig, ich habe den auch viel zu früh gesehen, viel zu wild. Also ja, gibt so eine Geisteskranke, die dann, also die werden ja alle irre und dann eingesperrt. Und
die sind irgendwie in dem Haus und die Bäume fangen an. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Das sind die Horrors. Oder was ich halt auch viel gesehen habe, was wie geschlecht gealtert ist, sind diese ganzen Nightmare on Elm Street Sachen. Das ist halt das kannst du nicht mehr anschauen jetzt. Das
ist nicht gruselig, oder?
Nein. Das ist wirklich, wir haben jetzt mal angeschaut, also auch schon wieder Jahre her, haben wir uns den ersten S angeschaut.
Ja, ja, aber das ist mit Tim Curry?
Also, ja. Er ist Urorg, und dann schaust du das an. Ich so, was ist das? Was ist das? Das ist ein Scherz jetzt. Oder? Wirklich schlecht gealtert.
So hat sich das geändert, ja.
Aber ich bin kein großer Horror, ich kenne mich da nicht so aus, muss ich ganz offen sagen.
Aber der Weiße Hai, entschuldige, du warst 8 Jahre, hast du es mit deinen Eltern gesehen? Oder wie
war das? Nein, wir haben das natürlich hinter deren Rücken gesehen. Hinter dem Rücken der Erziehungsberechtigten. Ja. Also Alien habe ich auch viel zu früh gesehen.
Alles zu früh.
Aber Alien war wirklich mega. Also Alien ist ein mega Film.
Gut, der Weiße Hai ist auch ein großartiger Film.
Ja, ist auch ein super Film, ja. Aber voll. Das sind wirklich auch zwei, also das sind auch keine wirklichen, gut, Alien ist schon ein Horrorfilm, oder?
Schon auch, na klar, wo sie dann in verschiedene Räume gehen und dann werden es...
Ich habe auch letztens so einen, ich mag das ganz gerne, wenn man so, wie soll ich sagen, so Behind-the-Scenes-Sachen dann so kriegt oder sieht. Und die haben denen nicht gesagt, was passieren wird bei dieser Ripcage, wenn das da aufbricht. Ne?
Ach so, ja, wo das ist, ja.
Und Und das war urcool, weil die haben gesagt, die haben wirklich mit dem Team, die haben die irgendwelche Vegetierblut und sowas im Gesicht bekommen. Die haben nicht gewusst, was passiert. Ja, ja. Also ich halt mega geil. Also ich halt wirklich, also
gut, gemein. Dass losbricht aus dem Brustkorb. Ja. Hast du Spaceballs gesehen?
Ja, natürlich.
Mit Mel Brooks?
Ja, ja, natürlich.
Da gibt es da wird die Szene parodiert.
Hello, my baby, hello, ja, genau. My honey.
Ja, genau. Ja, super. Das Alien bricht raus und fängt bei sich an zu singen, ja. Seitdem hat es was verdorben, also ich finde das nicht mehr, mehr grausig.
Naja, ich finde schon. Aber Mel Brooks ist auch super. Mel Brooks, Frankenstein Junior.
Ja.
Mega Film.
Aber mega ist das
doch lustig? Ich finde es leider schon lustig. Ja. Also ich finde, eine meiner Lieblingsszenen ist, wo er so im Hörsaal sitzt und sich mit dem Skalpell selber den Oberschenkel fährt und dann so ganz so Frankenstein und dann so ganz Das ist sowas so lustig. Gene Wilder ist schon sehr lustig.
Ja, Spaceballs 2 kommt übrigens heuer.
Ja, bin ich gespannt. Habe ich ein bisschen Angst. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwer braucht da Geld. Aber
nein. Mel Brooks glaube ich nicht. Das ist 100 Jahre alt.
Ja, der ist 100, oder?
Der ist wirklich 100 oder 98 oder so.
Unglaublich. Der Wahnsinn. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich was vererben. Oder noch Kinder, keine Ahnung.
Eine Frage habe ich noch, nämlich die Essensfrage. Mit wem würdest du gerne essen gehen, wenn du das aussuchen könntest?
Schauspielerin. Orson Welles wäre cool zum Beispiel. Der ist schon tot, ne?
Egal, wir dürfen
drei. Trinken davon nichts. Orson Welles wäre super. Es gibt keine Champagner-Werbung mit Orson Welles.
Nein, keine.
Das musst du googeln. Hat eine Champagner-Werbung gemacht, sturzbetrunken. Und es war wirklich, es gibt so zwei. Ja, mega. Ja, voll in den 70ern oder so, ja. Nein, Orson Welles wäre super zum Beispiel.
Und der war betrunken und hat die Werbung
gemacht? Der Orson Welles war wirklich blond und fett und hat diese Werbung gedreht.
Und die ist so ausgestrahlt worden.
Nein, man sieht nur zwei so Takes und es ist so geil, es sind so zwei Komparsen. Es ist wirklich, die haben so diese Champagnerflaschen, und dann haben die genau gewusst, was sie machen müssen. Er war so, das ist Champagne. Das ist wirklich. Egal. Orson Welles wäre cool. Orson Welles wäre.
Warum? Wär ich
Orson Welles? Ich glaube, dass Citizen Kane ist natürlich auch ein Megafilm, ja. Und jetzt, abgesehen davon, jetzt wer das Buch geschrieben hat, oder der Mankiewicz und so, aber ich finde einfach, ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal Citizen Kane gesehen habe und allein wie die diesen, ja, auf Deutsch auch dazu noch, aber trotzdem, wie die diesen Dialog gemacht haben, ja. Und das war mega gemacht einfach, so dieses Verschachtelte. Mhm. Ja, das ist fast so wie für die Meyerowitz Stories jetzt oder so, ja, vom Baumbach oder so, ja. So eine Szene, wo der redet mit dem und da kommt der rein, der redet mit dem und redet, also wirklich, wo du denkst, hä, was ist das, ja? Das ist so, war so echt. Und dann denkst du halt, okay, das war in den, wann haben sie gemacht? 40ern oder was? Ne? 40ern. Und ich so, arg eigentlich, ja. Und dann, wenn du dann halt so Dokus anschaust, wie sie den gemacht haben und welche Mittel die gehabt haben und also sensationell, mit dem Alter, weil der war ja, weiß nicht, wie alt der war,
der war 29,
jung, ja. Oder war der schon 30, also mega, und da denke ich mir, geil.
War aber Superflop damals, glaube ich, oder?
Citizen Kane?
Ja.
Boah, ich weiß, das weiß ich jetzt gar nicht.
Niemand interessiert damals.
Wirklich?
Ja. Wirklich? Du hast viel später dann zu Ruhm gekommen, okay.
Ja, und auch wegen seiner Radiogeschichte, also wo alle gedacht haben, dass die Aliens kommen. Also
War of the Worlds war das, glaube ich, damals, ja. Und die Leute haben wirklich geglaubt, dass Aliens kommen.
Ja. Das finde ich sensationell. Das würde mich interessieren, mit dem auf einen Kaffee gehen, das wäre super. Oder essen gehen, ja.
Oder auf einen Champagner.
Oder auf einen Champagner, auf ein Glas Champagner, ja. Ja, da war es ein Mails. Oh, cool, ja.
Alles klar, okay, Thomas.
So, habt ihr das jetzt aufgenommen oder war es jetzt die Probe?
wir müssen jetzt nochmal leider.
So, gut, immer aufgewärmt. Nein, vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Kommen.
Dankeschön.